SRF 3.
National- und Ständerat einigen sich auf die Steuervorlage 17. Im Trockenen ist die Vorlage aber noch nicht. Die Armee sammelt im Berner Oberland Trümmer eines US-Flugzeugs ein. Abgestürzt ist es vor mehr als 70 Jahren. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber zu Daniela Püntener. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Bei Arbeiten an einer Brücke über die Reuss ist ein Militärfahrzeug in den Fluss gekippt. Drei Armeeangehörige wurden bei dem Unfall in Bremgarten im Aargau leicht verletzt. Zwei seien zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Eine Person habe einen Schock erlitten, wie ein Armeesprecher einen Bericht des Onlineportals 20minuten.ch bestätigt. Den reformierten Pfarrpersonen in den Kantonen Bern, Jura und Solothurn soll es künftig freigestellt sein, ob sie Sterbewillige bei einem assistierten Suizid begleiten wollen oder nicht. Diese Meinung vertritt der Synodalrat in einem neuen Positionspapier zum Thema. Auch wer Exit wähle, habe Anspruch auf Seelsorge der reformierten Kirche, hieß es vor den Medien. Allerdings betont der Synodalrat den Vorrang des Lebens. Sterbehilfe könne immer nur ein Grenzfall, nie der Normalfall des Sterbens sein, heißt es. Die japanische Stadt Sapporo verzichtet definitiv auf eine Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026, wie das Internationale Olympische Komitee bestätigt. Grund dafür sei das Erdbeben vor knapp zwei Wochen in Japan mit mehr als 40 Todesopfern. Hingegen bewirbt sich Sapporo laut den Angaben für die Spiele von 2030. Bald gibt es neue 100-Euro-Noten und 200-Euro-Noten. Sie sollen ab Mai des nächsten Jahres in Umlauf kommen, wie die Europäische Zentralbank mitteilt. Die neue Banknotenserie soll schwerer zu fälschen sein als ihre Vorgänger. Die alten Noten bleiben gültig und werden nach und nach von den Notenbanken aus dem Verkehr gezogen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.923 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 12,49 gehandelt, der Dollar zu 96,23 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es im Norden ziemlich sonnig. Über den Bergen und im Süden hat es mehr Wolken und stellenweise muss mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 24 bis 28 Grad.
Info 3 Abend.
Reform bei den Firmensteuern kombiniert mit über 2 Zusatzmilliarden pro Jahr für die AHV. Das Steuerpaket steht zumindest im Parlament. Dort hat der Ständerat heute die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt, die letzten Differenzen zum Nationalrat beseitigt. Beschlossene Sache ist das Paket aber noch längst nicht. Ein Referendum, eine Volksabstimmung ist so gut wie sicher. Dominik Meyer berichtet.
Für viele Sozialdemokraten werden es ungemütliche Tage und Wochen. Im Parlament hat die SP den Steuerdeal zwar mitgeformt, ob ihn aber die Partei als Ganzes mitträgt, das ist offen. Am Samstag etwa haben sich die SP-Frauen gegen den Deal ausgesprochen und in den Kantonen formiert sich Widerstand.
Also die Stimmung ist sicher jetzt ein bisschen gereizt, das kann man sagen. Es geht um viel, die Leute sind sich bewusst, das ist ein wichtiger Entscheid für die Partei.
Sagt SP-Nationalrat Cedric Wermuth. Er selbst war im Parlament gegen den Steuerdeal, jetzt aber bei der Referendumsfrage ist er hin und her gerissen. Entschieden haben sich die Jungsozialisten. Für die Juso sei das Referendum beschlossene Sache, sagt Präsidentin Tamara Funicello.
Ja, wir werden das Referendum unterstützen. Für uns geht die Vorlage klar nicht, denn sie ist nicht für die Menschen gemacht, sondern für die Großkonzerne.
Linke Gruppierungen zimmern zurzeit an einer Referendumsallianz mit welschen Gewerkschaften, den jungen Grünen und den Grünen selbst. Für sie, die Grünen, sei es nur noch eine Frage, wie stark sich die Partei engagieren werde, sagt Präsidentin Regula Ritz.
Ich hoffe, dass es möglich ist, einen Beitrag zu leisten für eine bessere Steuervorlage. Und deshalb finden im Moment sehr viele Abklärungsgespräche statt.
Die linke Referendumsallianz also ist am Entstehen. Entsprechend geraten die Befürworter des Steuerdeals unter Zugzwang. SP-Vizepräsident Beat Janz ließ vor wenigen Tagen der Parteibasis seine veritable Kampfschrift für den Steuerdeal zukommen. Wer das Referendum unterstütze, mache den Weg frei für eine höhere Mehrwertsteuer für die AHV und halte Steuerschlupflöcher offen, schrieb Janz zum Beispiel. Droht hier die Parteispitze ihre Basis?
nicht Drohschrift. Wir haben vieles erreicht aus linker Sicht. Und das wird natürlich gefährdet, wenn man jetzt zusammen mit den Rechten das Referendum gewinnt, sind auch diese Fortschritte weg.
Sagt Jans. Mit der rechten Unterstützung meinte die junge SVP. Auch sie ergreift das Referendum. Ein solches Päckli aus Firmensteuern und Milliarden für die AV, das raube den Stimmbürgern die Wahlfreiheit, argumentiert Benjamin Fischer, der Präsident der jungen SVP. Und ohnehin sei die geplante Geldspritze für die AV inakzeptabel.
Weil dieser ganze Altersvorsorge-Teil ein echter Sündenfall wäre, den die Jungen dann bezahlen müssen.
Auf Hilfe seiner Mutterpartei aber kann Fischer nicht hoffen. Die SVP Schweiz verzichtet auf das Referendum, heißt es aus der Parteileitung, weil die Partei ihre Kräfte bündeln wolle. So oder so, für 50'000 Unterschriften fürs Referendum, also gegen den Steuerdeal, dürfte es problemlos reichen. Ein intensiver Abstimmungskampf steht bevor und im linken Lager eine heftige Zerreißprobe.
Info 3 Abend.
In der autonomen Region Kurdistan in Nordirak hat der Wahlkampf begonnen. Am 30. September wählen die irakischen Kurdinnen und Kurden nämlich ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Es sind die ersten Regionalwahlen seit 5 Jahren. In dieser Zeit ist viel passiert. Unter anderem organisierten die Kurden gegen den Willen der Zentralregierung in Bagdad eine Unabhängigkeitsabstimmung. Diese hat Spuren in Wirtschaft und Politik hinterlassen. Manche sprechen deshalb im Zusammenhang mit der Abstimmung von einem historischen Fehler. So etwa Ares Abdullah, ein bekannter kurdischer Schriftsteller, der bis vor ein paar Jahren noch für die Patriotische Union Kurdistans im gesamtirakischen Parlament saß. Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner hat mit ihm und anderen in der Region gesprochen.
Dörrfrüchte, Gemüse, Süßigkeiten, Gewürze, Vorhänge, Schmuck. Am Bazar im Zentrum von Erbil gibt es alles zu kaufen. Nur Kunden sind fast keine da. Die meisten der unzähligen Händler haben wenig bis nichts zu tun. Und alle beklagen sich darüber. Es läuft nichts mehr, sagt dieser Händler. Die kurdische Regierung bezahlt kaum noch Löhne. In einer Region, wo mehr als 2/3 der Angestellten in der Verwaltung tätig sind, heißt das, fast niemand mehr hat Geld in der Tasche. Für die Händler ist klar, schuld am schlechten Geschäft ist die Landesregierung, die irakische Zentralregierung in Bagdad. Weil sie die Unabhängigkeitsabstimmung der Kurden vor einem Jahr nicht akzeptieren wollte und seither kein Geld mehr überweist, das ihnen zustünde. Und weil sie den Kurden Gebiete wieder wegnahm, die diese bereits zu Kurdistan zählten, insbesondere die einträgliche Ölquelle in Kirkuk. Allerdings, etwas selber schuld seien die kurdischen Politiker schon auch, sagt dieser Dörrgemüsehändler. Die Kurden seien halt untereinander zerstritten. Das schwäche sie und gebe Bagdad mehr Macht. Genau davor hat der kurdische Politiker und Schriftsteller Ares Abdullah eindringlich gewarnt. Die Unabhängigkeitsabstimmung der irakischen Kurden bezeichnet er als historischen Fehler. Den Begriff historisch braucht er, weil er findet, selten hätten die Kurden ihre Lage so vollkommen falsch eingeschätzt wie nach ihrem Sieg über die Extremisten des IS. Dass die irakische Zentralregierung diese Abstimmung nicht hinnehmen würde, sei ja zu erwarten gewesen, sagt der kurdische Politiker und Schriftsteller Ares Abdullah. Dass irakische Truppengebiete zurückeroberten, die die Kurden mit ihrem Blut von den IS-Kämpfern befreit hatten, tat weh. Noch enttäuschender war aber die internationale Reaktion, vor allem das Schweigen der USA. Vor dem Referendum hatten die Türkei, der Iran und auch Bagdad Respekt vor den Kurden, weil sie wussten, die USA stehen hinter ihnen. Das sei jetzt nicht mehr so klar und die Feinde der Kurden haben wieder Mut gefasst und greifen sie an. Ganz im Sinne der Händler auf dem Bazar Erbils will Ares Abdullah, dass sich die kurdischen Parteien zusammenraufen und miteinander reden, einen gemeinsamen Weg suchen. Von allen Seiten stehen die Kurden unter Druck. Von den Iranern, den Türken, den Amerikanern und von Bagdad. Derweil sind die Kurden mit Machtkämpfen zwischen Clans und mit internen Streitigkeiten beschäftigt. Aber die Kurden könnten sich solche Streitigkeiten jetzt gar nicht leisten. Die Händler am Bazar würde Ares Abdullah vermutlich überzeugen mit dieser Argumentation. Aber wie er selbst zugibt, Logisches Denken habe hier bei regionalen Abstimmungen in Kurdistan-Irak immer einen schweren Stand.
Info 3 Abend.
Es ist ein nicht ganz alltägliches Aufräumen. Seit heute sammelt die Armee im Berner Oberland Trümmerteile eines abgestürzten Flugzeugs ein. 70 Jahre lang lagen Wrackteile unter Eis und Schnee, nachdem 1946 die Dakota C-53 der US-Armee auf dem Gauli-Gletscher abgestürzt war. Kurz nach der Rettung der Passagiere begann es zu schneien und die Teile der Dakota verschwanden langsam unter den weißen Massen. Nach Jahrzehnten im Eis gab der Gletscher in den letzten Jahren immer wieder Teile frei. Matthias Baumer war beim Einsammeln auf dem Trümmerfeld dabei.
Emotionslos frisst sich die große Fräse durch die Teile einer Tragfläche der Dakota. Drei Männer zersägen und zerreißen die langen, dünnen Blechteile, die eingeklemmt in einer Gletscherspalte liegen. Mit Drahtseilen zerren sie das Blech auf ein Netz, machen die Flugzeugüberreste transportbereit. Das Trümmerfeld liegt mitten auf dem Gauli-Gletscher. Das Eis ist rau, an einigen Stellen schwarz, an anderen Orten von Motorenfett und Öl überzogen. Es riecht fast ein wenig wie in einer Autogarage. Dabei liegen der Gletscher und das Flugzeugwrack auf 2500 Meter über Meer in einer schroffen, schönen Bergwelt. Fritz Teuscher ist Chef des Gebirgsdetachements auf dem Militärflugplatz Meiringen. Er leitet die Aufräumarbeiten, er weist mit der Hand zu den Gipfeln.
Der Gauli-Gletscher ist eingebettet zwischen Wetterhoren, Mittelhoren, Rosenhoren, also östliches Berner Oberland, Haslital.
Der genaue Ort, wo am 19. November 1946 die Dakota auf Schnee und Eis prallte, ist jedoch viel weiter oben, auf 3300 Meter über Meer, weiss Fritz Teuscher.
Und mittlerweile ist der ganze Flieger oder einmal die Teile, die sie auf bald 4 Kilometer mit dem Gletscher abgewandert. Und sie jetzt kommen die laufend vierchen.
Und da liegen sie. Abgebrochene Schrauben, zerrissene Holzleisten, zerquetschter Stahl, zerbrochenes Glas. Unzählige Kleinteile liegen hingestreut auf dem Gletschereis. Eine Handvoll Männer sammelt, was lose da liegt, auf. Sie stecken es in Säcke und leeren diese immer und immer wieder in einen großen Transportbehälter der Schweizer Luftwaffe. Dazwischen ragen weitere Flügelteile aus dem Eis und wie wenn er besondere Aufmerksamkeit erhaschen möchte, steht ein ganzer Motorblock samt Propeller in der Mitte des Trümmerhaufens. Auch er kommt weg. Das Eis hat ihn freigelassen. Alles andere, was sichtbar ist, aber noch feststeckt, bleibt auf dem Gauli-Gletscher, sagt Fritz Teuscher.
Es nützt nicht, da mit Werkzeugen einspitzen und mit Kompressoren, weil die werden von selber komplett an die Oberfläche kommen.
Der Gletscher schmilzt, auch jetzt. Wasser rinnt von der Oberfläche in tiefe Spalten. Das Eis löst sich auf. Man könnte also warten, bis der Gauli-Gletscher von sich aus bei der Gletscherzunge alles freigibt.
Ja, wäre eine Variante, ja. Dass man die Warte, aber ich denke, wir die laufend, was an die Oberfläche kommt, einsammeln.
Ab jetzt wohl Sommer für Sommer. Was die Männer nun zusammenräumen, ist nur ein kleiner Teil der Dakota. Vieles haben bereits Alpinisten mitgenommen. Einiges ist in einer Vitrine in der Gauli-Hütte nicht weit vom Gletscher. Der erste Propeller schon unten im Tal in Innertkirchen. Im ersten Sommer nach dem Unglück lag die Dakota noch einmal frei. Das Flugzeug wurde geplündert, vieles ist also weg, doch etwas fehlt. Der Flugzeugrumpf. Wo könnte er sein, Fritz Teuscher?
Weiß nicht, vielleicht stehen wir drauf.
Unter dem rauen, körnigen Eis des Gauli-Gletschers. Es wird ihn freigeben irgendwann. Die heute eingesammelten Teile der Dakota werden morgen ausgeflogen, kommen nach Meiringen in eine große Halle. Dort werden sie sortiert. Was dann mit all den Bruchstücken der Unglücksmaschine geschieht, ist nicht klar.
Das war Info 3 verantwortlich, Mario Sturni und Damian Rast. Einen guten Abend.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.